Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 17. Oktober von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 32 Minuten.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und euch allen, die ihr diese Predigt im Moment oder später per Video digital verfolgt. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich will einsteigen mit diesem Bild. Wir kennen das. 490 vor Christus findet die Schlacht bei Marathon statt zwischen den Persern und den Athenern, einem Stadtstaat. Die Athener haben gewonnen. Und dann gibt es die Legende, die so 500 Jahre später entstanden ist, dass also ein Soldat mit ganzer Kraft losgelaufen ist und diese gute Nachricht über den Sieg in die Stadt gebracht hat und dann tot zusammengebrochen ist. Aber die Wissenschaft geht heute davon aus, dass das nur eine Geschichte ist. Aber von daher gibt es seitdem, zumindest seit der modernen Olympischen Spiele, gibt es dann den Marathonlauf über 42, irgendwas Kilometer. So ein gleiche Situation eigentlich oder genau den gleichen Vorgang finden wir auch in der Bibel, nämlich im 2. Samuel-Buch. Da ist eine ähnliche Geschichte erzählt, nämlich von David. Er war König beziehungsweise war gerade kritisch. Sein Sohn Absalom hat geputscht gegen ihn und David musste die Stadt Jerusalem verlassen. Und jetzt kam es zur Entscheidungsschlacht. Also die Berufssoldaten von David haben zu ihm gehalten und haben dann den Absalom in einer blutigen Schlacht besiegt und der Heerführer Joab ließ dann gleich den Absalom hinrichten. Wenn man schon mal dabei ist, hat er für klare Verhältnisse gesorgt. Und dann ergibt sich Folgendes, ein Ahimaazar, so hieß er. Der Sohn Zadok sagte dann zum Joab, ich will doch hinlaufen und dem König, nämlich David, die Freudenbotschaft bringen, dass der Herr ihm Recht verschafft hat vor der Gewalt seiner Feinde. Also, dass er gewonnen hat, dass er also wieder weiter König sein wird. Aber Joab sagte zu ihm, am heutigen Tag bist du nicht der Mann für eine Freudenbotschaft. Du kannst an einem anderen Tag Freudenbotschaft bringen. An diesem Tag sollst du keine Freudenbotschaft bringen, da ja der Sohn des Königs, also der Absalom, tot ist. Und dann wird das noch im Folgenden recht dramatisch, kann man ja mal in Ruhe nachlesen, dass also David so sehr um seinen Absalom trauert, dass der Joab ihm sagen muss, jetzt gib aber mal deinem Heer, die für dich gekämpft haben, auch den nötigen Lohn und Lob. Das ist ein bisschen einseitig, was du hier gerade beschreibst. Das Stichwort, was uns hier interessiert, ist die Freudenbotschaft. Dieses Wort kommt tatsächlich im Alten Testament als Substantiv, also als Hauptwort, nur in dieser Geschichte vor, die Freudenbotschaft. Was Ähnliches, dass also gute Nachricht weitergegeben wird, das kommt auch sonst, aber so als Substantiv hier und an einer anderen Stelle mit einer ganz ähnlichen Inhalt. Und diese andere Stelle, die wollen wir uns nur etwas genauer ansehen. Das ist 2. Könige 7. Dort ist die Situation folgende. Eines der Nachbarvölker von Israel, die Aramäer, haben die Hauptstadt belagert. Also das ist nach David, nach Salomo. Danach ist das Reich, das Israel ja zerfallen, in das Nordreich, was dann Israel genannt wurde, mit der Hauptstadt Samaria und in das Südreich Juda von der Hauptstadt, mit der Hauptstadt Jerusalem. Hier geht's also um das Nordreich Samaria. Und die Aramäer machen das, was man bis heute macht, siehe Syrien, siehe Irak. Wenn man eine Stadt nicht einnehmen kann, dann belagert man sie, schneidet alle Zufahrtswege ab, sodass es eine Hungersnot gibt, dass nicht mehr die Versorgung sichergestellt ist. Und dort ist es also sehr dramatisch. Erste Fälle von Kannibalismus gibt es. Also ganz, ganz dramatische Situation dort in Samaria, in dieser Hauptstadt. Und dann passiert Folgendes. Ich lese uns mal 2. Könige 7, zunächst von Vers 3 an. Am Eingang des Tores von der Stadt Samaria saßen 4 Männer mit Aussatz. Die sprachen untereinander. Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? Wenn wir uns entschließen, in die Stadt zu gehen, werden wir dort sterben, wegen der Hungersnot. Wenn wir aber hier bleiben, müssen wir auch sterben. Also lasst uns zu den Aramäern überlaufen und in ihr Lager gehen. Wenn sie uns am Leben lassen, überleben wir. Wenn sie uns töten, so sind wir tot. Also diese vier Aussätzigen lebten sozusagen im Niemandsland zwischen der Stadt und zwischen den Feinden, den Belagerern, am Tor, außen davor. Und sie machen eine einfache Rechnung auf. Sie sagen sich, wenn wir hier bleiben, sterben wir, hier kriegen wir nichts zu essen. Wenn wir die Stadt gehen, sterben wir, kriegen wir nichts zu essen. Eine kleine Chance haben wir, wenn wir ins Lager der Feinde überlaufen. Vielleicht lassen sie uns leben. Und wenn sie uns leben lassen, dann kriegen wir schon irgendwo was zu essen. Also sie versuchen, ihr Leben zu retten und haben sich das ausgerechnet. Es gibt eine kleine Chance, auf die Weise zu überleben. Und tatsächlich, das machen sie dann auch. In der Dämmerung machten sie sich auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie aber an den Rand des Lagers kamen, war dort niemand mehr. Und jetzt kommt hier eine Erklärung, die also derjenige, der das aufgeschrieben hat, dann dazugesetzt hat aus dem Rückblick. Der Herr hatte die Aramäer nämlich verjagt. Im Lager hatten sie auf einmal Wagen und Pferde gehört, als ob ein großes Heer im Anmarsch war. Also hatten sie untereinander gesagt, die Verbündeten des Königs von Israel kommen, die Könige der Hittiter und die Könige von Ägypten kämpfen auf seiner Seite und wollen uns überfallen. In der Dämmerung hatten sie die Flucht ergriffen und ihre Zelte, Pferde und Esel zurückgelassen. Sie waren geflohen, um ihr Leben zu retten. Doch im Lager blieb alles so, wie es war. Also Gott hat ein Wunder getan. Er hat ein Hörwunder offensichtlich getan. Wie man auch immer sich das vorstellen soll, dass plötzlich es so für die Aramäer sich das so anhörte, als wenn da große Heere im Anmarsch sind. Und dann haben sie Fersengeld gegeben, so schnell wie es irgendwie ging, und haben sich verdrückt. Als die Männer, also die vier mit Aussatz, das Lager erreichten, gingen sie in das erste Zelt. Dort aßen und tranken sie. Sie nahmen Gold, Silber und Kleider mit und versteckten alles. Dann gingen sie in das nächste Zelt, machten auch hier Beute und versteckten alles. Also wir merken, lebenstüchtige Menschen, die mit denen wir es da zu tun haben. Zunächst einmal machen sie das, was ganz nahe liegt, erstmal satt essen. Wenn man genug Hunger hatte, dann ist das so das Allererste. Also sie lassen sich's richtig gut gehen. Und dann sagen sie sich, diese Situation wird nicht lange andauern, lasst uns mal schnell noch ein paar Sachen zur Seite schaffen. Dann haben wir ausgesorgt. Also erst einmal eine ganz natürliche Angelegenheit hier. Sie sorgen dafür, dass sie gut überleben können. Aber das ist wiederum auch nicht alles. Sie sind immerhin genug Samaritaner, weiß nicht, wie die Leute von Samaria heißen, die Bewohner Samariens, dass sie sich sagen, so geht's dann in Vers 9 weiter, dann sagten sie zueinander, was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns gehen und es im Palast des Königs melden. Also ihnen schlägt das Gewissen und hier kommt jetzt der Satz, auf den wir gewartet haben. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Das wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Das ist also die zweite Vorkommen im Alten Testament von diesem Wort. Wenn wir das auf Hebräisch anschauen, ihr kennt das mittlerweile, dann kann man das etwas genauer übersetzen. Und dann würde man das so übersetzen, dieser Tag ist der Tag der Freudenbotschaft. Also wenn es später einen Gedenktag geben sollte, so ähnlich wie 3. Oktober oder sowas, dann wäre das dieser Tag. Der Tag überhaupt, den es gibt, den man mit einer Freudenbotschaft in Verbindung bringen kann. Heute ist der Tag der Freudenbotschaft. Das ist Hebräisch. Zur Zeit Jesu, ein bisschen früher schon, hat man angefangen, oder ab 200 vor Christus hat man angefangen, das hebräische Alte Testament ins Griechische zu übersetzen. Das war ja damals die Weltsprache, so wie heute Englisch. Deswegen war es gut, alles auch auf Griechisch zu haben, damit man es verstehen kann. Und diese Übersetzung nennt man Septuaginta, abgekürzt mit römischen Buchstaben wie 70 LXX, die griechische Übersetzung. Und die hat das dann so übersetzt. Dieser Tag ist der Tag des Evangeliums. Evangelium ist ein Wort, was wir kennen. Es ist eigentlich ein griechisches Wort. Wir haben das übernommen, ein Lehnwort. Eigentlich steht dort, dies ist der Tag des Evangeliums. Und tatsächlich, dieses Wort gab es zur Zeit Jesu auch, das kannte man, Evangelium. Und das heißt eben wörtlich die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Da steckt Angelos drin, der Engel, der Bote. und das, die Vorsilbe eu heißt immer gut, schön, alles, was positiv ist. Also die richtig gute Botschaft ist da mit gemeint. Und es hatte einen bestimmten Klang, dieses Wort. Wenn man das gehört hat, dann hat man das mit einer bestimmten Situation in Verbindung gesetzt, denn wenn ein neuer römischer Kaiser gewählt wurde oder geputscht hat oder wie auch immer die zur Herrschaft gekommen sind, dann hat er Boten überall losgeschickt bei Regierungsantritt und hat frohe Nachrichten verkünden lassen. Alle können sich freuen, endlich haben wir einen neuen Kaiser, weit weg, endlich werden wir auf andere Weise unterdrückt wie bisher. Also freut euch alle, es sind gute Nachrichten, wir haben einen Retter, wir haben einen neuen Herrn. Das war das Evangelium, wo man genauer sagen muss, die Evangelium, die im Plural. Es war nicht immer in der Mehrzahl. Gute Nachrichten wurden verkündet. Und dieses Wort haben die jungen Christen mit Jesus übernommen, oder Jesus hat es geprägt und sie haben es dann übernommen. Im Neuen Testament finden wir es nämlich nur in der Einzahl. Da gibt es keine Mehrzahl, die guten Nachrichten, sondern es gibt nur eine gute Nachricht, nämlich die alles entscheidende gute Nachricht, weil es nur einen Herrn und einen Retter gibt. Die eine wirklich gute Nachricht. Damit hatte schon diese gute Nachricht, dass man so gesagt hat, hatte schon eine politische Botschaft. Wer das gehört hat und merkte, die Christen reden jetzt hier nicht vom Plural, sondern die reden von der Einzahl und nehmen ein Wort, was man kennt vom römischen Kaiser, wenn der seine Herrschaft antritt, dann haben sie damit schon ein Signal gesetzt. Haben sie gesagt, haha, wir haben nicht viele gute Nachrichten wie dieser römische Kaiser, sondern wir haben die eine alles entscheidende gute Nachricht. Und die kann man vielleicht ganz grob so zusammenfassen: Gott hat mich und die ganze Welt durch den Tod Jesu Christi mit sich selbst versöhnt und mir durch die Auferweckung Jesu die Möglichkeit gegeben zu einem Neuanfang. Das kann man ganz grob zusammenfassen. Es geht um Gott und mich. Er hat mich versöhnt mit sich selbst, aber nicht nur mich. Das geht viel weiter, die ganze Welt. Und hat mir dadurch, dass Jesus den Tod überwunden hat, die Chance gegeben, einen neuen Anfang in meinem Leben zu starten. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium. Springen wir mal zurück zu unseren vier Männern dort vor Samarien. Sie sagen also, dies ist der Tag des Evangeliums. Dies ist der Tag der guten Nachricht. Was ist eigentlich das Evangelium in diesem Moment für diese Situation? Das Evangelium besteht ja darin, dass die Bewohner der Stadt Samarien bereits gerettet sind. Das ist ja schon längst passiert, obwohl sie davon noch nichts mitbekommen haben. Also die Rettung ist schon geschehen, aber keiner hat es mitgekriegt. Nur diese vier Männer wissen darum. Und alle anderen denken, sie sind immer noch der Hungersnot, dem Tod ausgeliefert. Das Evangelium heißt, die Stadt ist gerettet, aber es hat noch niemand mitbekommen. Wenn wir das übertragen auf das Evangelium von Jesus, möchte ich uns ein Bibelwort heute nahebringen, nämlich aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, der Vers 19 zunächst, wo Gott genau das Gleiche sagt, oder Paulus im Namen Gottes sagt. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Hier ist auch die Vergangenheitsform das Entscheidende. Das ist schon geschehen. Das Evangelium, die Rettung ist schon passiert. Das ist die gute Nachricht. Gott hat sogar die ganze Welt mit sich versöhnt. Und wie hat er das gemacht? Indem er im Tod Jesu und in seiner Auferweckung den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, also das, was sie von Gott trennt, ihnen das nicht anrechnet. Und diese gute Botschaft, hier steht aufgerichtet, also die gibt es, diese gute Nachricht gibt es seitdem. Das ist die Rettung in Christus. Und die ist geschehen, die ist schon lange passiert. Man könnte auch dieses Bibelwort aus dem Römerbrief da mit dazu nehmen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir überhaupt noch nichts davon wissen konnten. Das ist schon bereits passiert. Aber, wie wir gerade gehört haben, das genügt nicht, dass so etwas passiert ist. Es muss irgendwie auch beim Empfänger ankommen. Also diese vier Männer sagen sich, wir müssen das weitersagen. Wenn wir warten bis zum Morgengrauen, machen wir uns schuldig. Also es könnte ja durchaus sein, dass in dieser Nacht immer noch Menschen sterben vor Hunger oder sich Schlimmes antun. Also wir müssen jetzt handeln. Das Evangelium, wenn wir das übertragen, muss weitergesagt werden. Es genügt nicht, dass die Rettung da ist. Es genügt nicht, dass das schon passiert ist. Es muss weitergesagt werden. Warum, wenn wir es auf unser Leben, auf unsere Nachfolge Jesu übertragen, warum sind wir herausgefordert, das Evangelium weiterzusagen, weiterzugeben an den Nächsten? Das kann man unterschiedlichste Gründe nennen, die sicherlich alle gelten, aber es hat damit zu tun, dass wir das, was wir von Gott erfahren haben, das, was wir mit Jesus erlebt haben, was er für uns ist, dass wir das auch jedem anderen wünschen. Dass wir das jedem Menschen wünschen, dass er die Liebe Gottes erfährt. Dass er erfährt, wie Gott ihm gut ist. Wie die Rettung schon geschehen ist. Aber es muss weiter gesagt werden. Und so sagt Paulus das dann auch in den folgenden Versen von 1. Korinther 5, Vers 20. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist ja, wie gesagt, eine gute Nachricht, sogar die beste Nachricht, die es gibt. Und eine gute Nachricht kann man nicht mit Drohungen weitergeben. Dann wirkt es nicht so richtig gut. Kommt auch nicht gut an, wenn man jemanden bedroht mit einer guten Nachricht. Sondern hier steht es, dass Gott einlädt. Gott lädt durch uns ein. Gott macht nicht Angst, sondern er lädt ein. Er möchte ermutigen. Und wir bitten sogar in Gottes Auftrag, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist eine gute Nachricht, die positiv, gewinnbringend zum Nächsten gebracht werden soll und nicht mit Drohung oder mit noch schlimmeren Dingen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die gute Nachricht. Und das hat sogar einen klaren Inhalt, so sagt Paulus es im nächsten Vers. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Das ist nochmal die Zusammenfassung dieser guten Nachricht. Also alles, was uns von Gott trennt, hat Jesus auf sich genommen. Er hat unsere Sünde, unsere Gottestrennung auf sich genommen und getragen. Und durch diese Verbindung mit Christus, wenn wir mit ihm leben, wenn wir dieser Einladung nachkommen, dann haben wir Anteil an der Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, wir sind vor ihm in Ordnung gebracht. Es ist nichts mehr, was uns von ihm trennt. Also, das ist die gute Nachricht. Aber wovon reden wir denn eigentlich, wenn wir diese gute Nachricht weitergeben? Wir haben sie jetzt so ganz schnell zusammengefasst bekommen. Hier haben wir gelesen, dass die vier Männer, ich springe jetzt immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden Bibelabschnitten, als die vier Männer in das Lager gekommen sind, haben sie erst mal gegessen und getrunken, haben wir gerade gelesen. Sie haben sich erst mal gut gehen lassen. Sie haben also erlebt, was das bedeutet, gerettet zu sein in dem Moment. Man kann sich mal endlich wieder satt essen und die Gefahr, die Lebensgefahr ist vorbei. Also, wovon muss geredet werden, wenn wir das Evangelium weitersagen? Nicht von einer Theorie. Also nicht davon, dass wir die großen theologischen Bogen und Bögen schlagen und alles irgendwie erklären von Anfang der Welt bis zum Weltuntergang, sondern es geht vor allen Dingen darum, von der eigenen Erfahrung zu erzählen. Es geht darum, Zeuge zu sein. Wovon? Von dem, was Jesus dir persönlich getan hat. Das ist eine gute Frage, wenn wir mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, sich diese Frage zu stellen. Was bedeutet es eigentlich für mich persönlich, dass Jesus mich gerettet hat? Was bedeutet mir das? Ist es nur so ein theoretisches Wissen, was ich vielleicht von Kleinkind an irgendwie gelernt habe und wiedergeben kann? Oder hat das eine ganz bestimmte Bedeutung? Das muss eben nicht alles sein, was man dazu sagen kann, was das alles bedeuten kann, sondern was es für mich persönlich bedeutet. Was ist mir wichtig? Wenn ich daran denke, dass ich in Christus bin und mit ihm lebe, was bedeutet Jesus mir? Und davon kann ich zeugnishaft weitersagen. Das kann ich anderen sagen, glaubhaft. Und das bewegt die Herzen. Und das mag bei jedem was anders sein. Vielleicht geht es darum, dass du gemerkt hast, wie Jesus dir deine Schuld genommen hat, die dich dein Leben lang umgetrieben hat. Kann sein. Vielleicht ist das aber gar nicht so das Problem deines Lebens gewesen. Vielleicht ist es mehr, dass du angenommen bist, so wie du bist. Dass du weißt, da ist einer, der zu mir hält, der mir Halt gibt, dem ich mich anvertrauen kann mit allem, was mein Leben ausmacht. Vielleicht auch, dass du weißt, in Jesus kann ich meine Kinder oder anderen, die mir ganz wichtig sind, die kann ich ihm anvertrauen, wo ich nicht mehr was tun kann. Es gibt so viele Dinge, was es bedeutet, ganz persönlich, dass Jesus mich gerettet hat. Davon können wir weitersagen. Und so machen das dann, ich bringe wieder zurück auf die andere Geschichte, so machen das dann die vier, so kamen sie zu den Wächtern am Stadttor, riefen ihnen zu und berichteten, wir kommen aus dem Lager der Aramäer, dort ist niemand mehr und kein Mensch ist zu hören, nur die Pferde und Esel stehen noch angebunden da, auch die Zelte stehen so, wie sie waren. Also die erzählen, was sie gesehen und erlebt haben. Die haben keine strategischen Ratschläge gegeben, wie man jetzt am besten militärisch vorgehen sollte oder was weiß ich, von dem sie keine Ahnung haben, sondern sie haben von dem erzählt, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben. Ich will es nochmal so zusammenfassen. Für uns, wir haben nicht den Auftrag, Menschen zu bekehren, also zu überreden, zu überzeugen. Also das, manchmal wird es ja verwechselt, man kann diskutieren, also das ist keine Frage. Wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, kann man auch intensiver diskutieren. Aber es geht nicht darum, dass wir versuchen, wortreich oder mit irgendwelchen Verheißungen irgendwelche Menschen zu überreden, zu bekehren, sie zu überzeugen. Sondern wir haben den Auftrag, Menschen zum Glauben einzuladen. So haben wir es gerade gelesen, zu bitten. Also Glaube heißt letztlich, sich Gott anzuvertrauen. Dazu können wir einladen, dazu können wir bitten und können es davon erzählen, was es uns selber bedeutet. Nämlich, wenn wir Jesus erlebt haben, was es bedeutet, dass er uns gerettet hat oder die Liebe Gottes in unserem Leben erfahren haben, davon können wir persönlich weitersagen. Das können wir bezeugen und dann müssen wir das auch nicht verteidigen, denn das ist das, was wir erlebt haben. Also, die vier Männer sagen hier die gute Nachricht weiter. Sie erzählen von dem, was sie da jetzt erlebt haben, erzählen es den Wächtern am Tor, weiter kommen sie erstmal nicht, und erzählen denen das. Und was passiert dann? Vers 11, die Wächter gaben diese Neuigkeit durch Zuruf weiter und man meldete es im Palast des Königs. Also so eine Art stille Post oder wie man sowas nennen soll. Ja, einer sagt es dem anderen und immer weiter und irgendwann kommt es dann beim Palast des Königs an. Das bedeutet aber jetzt hier für die vier Männer, die sind nicht mehr für das Evangelium zuständig. Also sie haben es weitergesagt. Sie haben das gesagt, was sie sagen konnten, die persönliche Erfahrung. Und was dann daraus wird, das haben sie gar nicht in ihrer Kraft und Macht. Das können sie überhaupt nicht beurteilen. Sie können eigentlich nur hoffen, dass das dann auch tatsächlich beim König ankommt. In dieser Weitererzählreihe hätte es ja auch irgendwann versacken können. Sowas kommt ja auch mitunter vor. Hier nicht. Aber für unser Bild, wenn wir das Evangelium anderen Menschen weitersagen, sind wir nicht dafür zuständig, dass es auch umgesetzt wird, ankommt, dass es viel in Bewegung setzt. Wir sind verantwortlich, es weiterzusagen von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dann ist es manchmal kein Selbstläufer. So geht es nämlich hier in dieser Geschichte auch weiter. In Vers 12, mitten in der Nacht stand der König auf und beriet sich mit seinen Offizieren. Und dann sagt er, ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns machen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden. Also haben sie ihr Lager verlassen und sich auf dem freien Feld versteckt. Sie denken sich, sobald die Israeliten die Stadt verlassen, nehmen wir sie lebendig gefangen und dringen in die Stadt ein. Also der König ist durchaus ein erfahrener Feldherr, wenn man hier so den Eindruck bekommt. Er sagt, es gibt Hinterhalt, es gibt sowas, es gibt kriegstaktische Sachen, dass wir denken, wir sind in Sicherheit und dann haben sie einen Hinterhalt gelegt und besiegen uns dennoch. Also die gute Nachricht kommt hier erstmal nicht an. Es ist nicht so eine Befreiung, dass alle sofort die Stadt verlassen und sagen, wunderbar, sondern der König sagt, haha, Moment. Aber das ist eine Erfahrung, die wir auch oft genug machen. Wenn wir, zumindest erlebe ich das hin und wieder so, wenn wir mit von dem erzählen, was Jesus uns bedeutet, wie wir mit ihm leben, dass dann ein Aber kommt, was mit schlechten Erfahrungen zu tun hat. Mit Kirche, was man irgendwann mal erlebt hat, oder man gleichsetzt mit Kirche und oder sonstigen Religionen oder was sonst alles kommt. Also das Aber ist mitunter deutlich, denn Menschen haben schlechte Erfahrungen gemacht. Sie fangen ja nicht bei Null an, in der Regel, wenn es um Glauben oder Religion oder sowas geht. Da gibt es genug schlechte Erfahrungen. Und wenn man es nur im Fernsehen mitkriegt, was da alles irgendwo überall läuft und wie dann vertuscht wird und so weiter und so weiter. Also Einwände gibt es ja genug. Ist ja nicht so, dass man sagen kann, sofort wird alles verstanden. Also hier auch der König, klug eigentlich wie er ist, sagt sich, Moment, so einfach kann das nicht sein. Es kann nicht einfach nur eine gute Nachricht geben, der ich mich anvertrauen kann. Da ist ein Haken dabei. Und das ist eine Erfahrung, die wir sicher auch oft genug machen. Und was passiert dann? Also hier wäre jetzt hier fast Schluss, wenn der König gesagt hätte, nee, glauben wir nicht. Aber dann gibt es hier eine andere Entwicklung. Einer der Offiziere, Vers 13, schlug vor, man soll 5 Pferde nehmen von denen, die hier noch übrig geblieben sind. Sie sind doch jetzt schon so gut wie tot, wie auch der Rest von Israel. Die wollen wir hinausschicken und dann werden wir sehen, was passiert. Also der sagt sich, tot sind wir alle irgendwie schon mehr oder weniger, dann können wir nochmal ein Risiko eingehen. Also wir schicken die da raus, die sollen das mal überprüfen, was da passiert. Wieder übertragen auf unsere Situation. Auch andere geben die gute Nachricht weiter. Das ist ja auch eine Entdeckung, die man manches Mal machen kann. Oder wenn man an der zweiten oder dritten Stelle ist. Dass jemand davon erzählt, wie viel, oder vielleicht weißt du es von dir selber, wie viele Menschen mit dir im Gespräch waren, die nichts voneinander wussten. Irgendwer hat dir was erzählt und viel später jemand anders und über später nochmal jemand anders. Und irgendwann ist die gute Nachricht bei dir angekommen. So auch hier. Also die 4 Männer, die eigentlich die ersten waren, die diese gute Nachricht weitergesagt haben, die sind schon lange aus dem Spiel. Von denen weiß eigentlich auch schon keiner mehr was. Die tauchen noch nie wieder auf. Die haben hoffentlich ihre versteckten Silberdinge gut umsetzen können. Aber es gibt andere. Andere, die in die gleiche Kerbe hauen. Die sagen, ja, vielleicht ist was dran. Oder ich habe auch Erfahrungen gemacht. Wenn wir das in eine Linie nehmen, alle sind eingebunden in Gottes Handeln. Es geht nicht darum, dass mit menschlicher Berechnung hier irgendwas erreicht und umgesetzt wird. Sondern Gott ist dran. Er ist dabei, die gute Nachricht zu den Menschen zu bringen. Und wir handeln da nur mit, vielleicht an einer kleinen Stelle und andere sind an anderer Stelle dran. Also und dann wird das umgesetzt, so endet dann diese Geschichte. Man nahm also 2 Wagen mit Pferden, der König schickte sie los, um herauszufinden, wo sich das Heer der Aramäer befand. Er befahl, geht hin und seht nach. Sie folgten den Spuren der Aramäer bis zum Jordan. Der ganze Weg war übersät mit Kleider und Waffen. Die Aramäer hatten sie auf der Flucht weggeworfen. So sehr waren sie in Eile. Schließlich kehrten die Soldaten zurück und berichteten das dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Sofort fielen die Preise der Lebensmittel für Lebensmittel. Ein Eimer Mehl kostete 1 Silberstück, 2 Eimer Gerste auch 1 Silberstück. So erfüllte sich das Wort des Herrn. Also da gab es noch so eine Nebengeschichte vorher, wo es um die Kosten ging für Mehl und Gerste. Aber das entscheidende Wort kommt hier zum Schluss. So erfüllte sich das Wort des Herrn. Also diese ganze Geschichte war eine menschliche Geschichte. Da ging es um Kriegsglück, da ging es um Zufälle und was auch immer alles davor gekommen ist. Aber letztlich ist es Gottes Handeln, was sich hier umgesetzt hat. Auf diese ganze Linie, über die vielen kleinen Stationen. Und damit möchte ich uns ermutigen, dass wir Teil sind dieses guten Gedanken Gottes, den er für jeden Menschen hat. Er möchte, dass sich sein Wort erfüllt. Er möchte, dass seine gute Nachricht bei jedem Menschen ankommt. Das, was schon längst passiert ist, auch umgesetzt wird. So erfüllte sich das Wort des Herrn. Und dieses Wort des Herrn heißt eben, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat. So können wir jedem Menschen begegnen. Wir können jeden Menschen, egal wer uns begegnet, können wir sagen, ja, Gott hat für ihn schon alles klar gemacht. Jesus ist für diesen Menschen schon gestorben. Da ist nichts mehr, was noch fehlen würde. Wir können nicht sagen, dass irgendwas noch gemacht werden muss, damit die Rettung für diesen Menschen gilt. Die gilt schon. Gott hat das schon getan. Er hat die Sünde schon zur Seite geräumt in Jesus Christus. Und dann sind wir Leute, die dieses Wort der Versöhnung weitersagen. Vielleicht nur in einem kleinen Punkt, vielleicht auch gar nicht im entscheidenden Punkt für diesen Menschen. Vielleicht ist es nur so ein kleines Mosaiksteinchen, was irgendwann mal eine Rolle spielt. Oder manches Mal auch das entscheidende Mosaiksteinchen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass jemand Jesus in deiner Gegenwart angenommen hat und du merkst, da ist einer angekommen, da ist die gute Nachricht angekommen. Aber manchmal ist es auch nur, dass wir jemanden begleiten auf diesem Weg. Ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir Menschen sind, die im Auftrag von Jesus leben und einladen und von dem erzählen, was Jesus uns bedeutet, ganz persönlich. Wir müssen nicht die großen Theologien entwerfen, wir müssen auch nicht beweisen, dass die Bibel recht hat oder dass unser Glaube irgendwie doller ist als andere oder so, sondern wir können von dem erzählen, wer Jesus für uns ist, was er in unserem Leben getan hat, was Rettung für uns persönlich bedeutet. Dieses kleine Stückchen können wir erzählen und dann glauben, dass sich das Wort des Herrn erfüllt, also dass Gott dran ist mit Menschen und wir an dieser Stelle mitarbeiten können. Und dazu möchte ich uns ermutigen, immer wieder neu, dass wir uns nicht entmutigen lassen, vielleicht von Erfahrungen, wo wir gemerkt haben, die erste Reaktion war nicht so doll. Es war so wie dieser König, ne? Oh nee, habe ich nichts mit zu tun. Aber das sagt nicht viel. Gott ist dran an den Menschen und möchte, dass sein Wort ankommt. Die Rettung nämlich, das Wort von Jesus, der Retter ist. Gott segne uns darin. Amen.